Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
BCOP is expected to transport 216,000 barrels of oil per day.
Zu Hochzeiten wird erwartet, dass die ostafrikanische Rohölpipeline täglich 216.000 Barrel Öl von den Ölfeldern am Albertsee zum Indischen Ozean transportiert. Wird dieses Öl verbrannt, kommt es laut Schätzungen zu einem CO2-Ausstoß von 34 Millionen Tonnen pro Jahr.
Das, was Diana Nabiruma vom African Institute for Energy Governance, kurz AFIEGO, hier vorrechnet, das ist nur ein Grund, warum diese mit 1400 Kilometern längste beheizte Rohölpipeline der Welt wohl besser nicht gebaut werden sollte. Wenn nämlich tatsächlich das als wirtschaftlich erachtete Drittel der 6,5 Milliarden Barrel Öl gefördert und auch weiter transportiert werden sollten, die da in Ugandas Boden schlummern, dann hat das nicht nur riesige Konsequenzen fürs Klima, sondern auch für die Menschen, die entlang dieser Pipeline leben und dann umgesiedelt werden. Und auch die Tierwelt ist bedroht, denn die Pipeline vom Albertsee in Uganda bis zum Hafen Tanga in Tansania, die führt durch einige Schutzgebiete.
Der WWF schätzt, dass die Pipeline durch fast 2000 Kilometer Schutzgebiete führt, die von bedrohten Tierarten wie Schimpansen und Elefanten bewohnt werden. Wir haben bereits eine Biodiversitätskrise und alle Projekte, die diese heute verschärfen, sollten vermieden werden.
Ja, im Moment helfen allerdings auch die besten Argumente gegen das Pipeline-Projekt in Uganda wenig. Langzeitherrscher Yoweri Museveni verbittet sich regelrecht der Kritik an seinem Prestigeprojekt. Mit welchen Auswirkungen? Das ist unser Thema in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und in Uganda unterwegs war unsere Autorin Simone Schlindwein, die vor Ort lebt und mit Betroffenen und Aktivistinnen gesprochen hat.
Stop ECOP, sprüht ein ugandischer Klimaaktivist hastig mit schwarzer Graffiti-Farbe auf den Linoleumfußboden. Daneben steht eine Zapfsäule mit dem Logo der französischen Ölfirma Total. Die Zapfsäule steht in Ugandas Nationalmuseum. In dem alten kolonialen Gebäude im Herzen von Ugandas Hauptstadt Kampala wird die Geschichte und Geografie des Landes beschrieben. Auch der Verlauf einer geplanten Pipeline ist dort auf einer Landkarte aufgezeichnet. Eine grüne Linie zieht sich vom Albertsee im Westen des Landes quer durch Uganda und Tansania bis an den Hafen am Indischen Ozean. ECOP heißt dieses Pipeline-Projekt. Die Abkürzung steht für East African Crude Oil Pipeline, die ostafrikanische Ölpipeline, die der französische Ölmulti Total und der chinesische Staatskonzern Sinopec bauen wird. Nach ihrer Fertigstellung, voraussichtlich im Jahr 2025, wird sie mit 1400 Kilometern Länge die längste beheizte und mit 4 Milliarden Dollar teuerste Ölpipeline der Welt sein. Im Museum findet man keine kritischen Stimmen zu dem ökologisch fragwürdigen Vorhaben. Mit der Graffiti-Aktion wollen Ugandas Klimaaktivisten auf diesen Missstand hinweisen, erklärt einer, der seinen Namen nicht nennen will.
Ich besuche das Museum ziemlich oft und zuletzt habe ich gesehen, dass dort ein Pavillon über die Ölförderung eingerichtet wurde, der von Total gesponsert wird. Darin wird den Besuchern weisgemacht, dass das Öl uns Wohlstand bringen wird. Das Museum ist ein Ort, der vor allem von jungen Leuten besucht wird. Jeden Tag ziehen dort Schulklassen durch. Normalerweise nehmen sie alles, was sie dort sehen, für bare Münze. Das Museum stellt es nun so dar, als würde Uganda dieses Erdöl unbedingt brauchen. Doch das tun wir nicht.
Es war ein feierlicher Staatsakt, als Präsident Yoweri Museveni zu Beginn des Jahres nach über 10 Jahren Verhandlungs- und Vorbereitungszeit den Startschuss für den Bau der Pipeline gab. Zahlreiche Minister, französische und chinesische Delegierte kamen am Ufer des Sees unter dem Bohrturm zusammen. Museveni pries die Ölförderung als die Erfüllung einer lang gehegten Vision.
Die britischen Kolonialherren haben bereits nach Öl gesucht, als sie unser Land beherrschten. Schon im Jahr 1920 haben sie hier nach Öl gebohrt, aber sie haben es nie gefördert. Nur wenige Tage, nachdem ich an die Macht kam, suchte mich ein Vertreter einer Ölfirma auf und bat mich, einen Vertrag abzuschließen.
Musik Das Ölprojekt ist ein Grundpfeiler von Musevenis Industrialisierungsplänen für das landwirtschaftlich geprägte Land. Eine Vision, die der mittlerweile 74-jährige Präsident seit Beginn seiner Herrschaft vor 37 Jahren verfolgt. Das Öl soll viele Probleme lösen. Uganda hat eine der höchsten Geburtenraten weltweit und eine gewaltige Jugendarbeitslosigkeit. Durch die Ölprojekte sollen Hunderttausende Arbeitsplätze entstehen, verspricht er immer wieder. Dass nun ausgerechnet die gebildete städtische junge Elite Ugandas, die von diesen Jobs profitieren sollte, gegen die Ölförderung aus Klimaschutzgründen auf die Straße geht und protestiert, kommt für ihn einer Majestätsbeleidigung gleich. Seit über einem Jahr sind Polizei und Geheimdienste offenbar angehalten, jegliche Kritik an den Ölprojekten zu ersticken. Am Tag zum Beispiel, als der Präsident am Albertsee den Startknopf für die Ölförderung drückte, hatten Umweltorganisationen in der Hauptstadt Kampala eine Diskussionsrunde zu den Risiken der Förderungen geplant. Das Hotel, in dem die Veranstaltung stattfinden sollte, wurde aber von Polizisten belagert. Niemand durfte hinein. Der Albertsee liegt ganz im Westen Ugandas, direkt an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo. Es ist ein gewaltiges, fischreiches Gewässer, dessen gegenüberliegende Ufer nicht zu erkennen sind. Direkt am Strand erhebt sich auf einer Plattform ein 30 Meter hoher Förderturm. Über ihn werden Röhren kilometertief unter das Seebecken gerammt, wo das Rohöl schlummert. Was hier an Öl gefördert wird, soll demnächst in eine 50 Kilometer entfernte Raffinerie gepumpt werden, von wo es perspektivisch dann weiter nach Tansania geleitet wird. Überall wird gerade an dem Mammutprojekt gearbeitet. Derzeit fräsen Männer mit Kettensägen eine 30 Meter breite Schneise in die Landschaft. Für die Zulieferpipeline zur Raffinerie. Bäume werden gefällt, Termitenhügel abgegraben, Häuser platt gemacht. Es war eine Holzlatte mit einer grauen Markierung, die Bauer Leonidas Tutatiembas Leben und das seiner Großfamilie von einem Tag auf den anderen verändert hat. Sie wurde im Jahr 2015 in seinen Ackerboden gesteckt, zwischen Maisstängeln und grasenden Ziegen.
Diese Markierung haben sie hier gesetzt. Hier soll die Pipeline entlangführen, in diese Richtung.
Bauer Tutatiembas Gemüseacker liegt im kleinen Dorf Kiakatemba. Der Bauer hatte Glück. Er musste nur wenige Quadratmeter seines Maisfeldes für den Bau der Röhre hergeben. Er hat noch genug Land übrig, um weiter seine Familie davon zu ernähren. Deswegen muss er auch nicht umziehen, wie so viele andere. Die Pipeline soll unterirdisch verlaufen. Da das hier geförderte Rohöl sehr zähflüssig ist, muss die Röhre überall auf über 50 Grad Celsius erhitzt werden, damit das Öl fließt. Dazu wird viel Energie benötigt, perspektivisch Solarenergie. Dabei ist das Dorf von Bauer Tutatiemba immer noch nicht an das Stromnetz angeschlossen. Dem älteren Mann bereitet die Pipeline aber auch aus anderen Gründen Sorgen.
Ich habe Angst, weil ich gehört habe, dass es einige Risiken gibt. Die Pipeline kann platzen oder sich verbiegen und dann lecken. Das macht mir Sorgen. Ich freue mich zwar über das Öl, das uns dann wirtschaftliche Entwicklung bescheren soll, aber hier direkt neben der Röhre zu wohnen, macht mir Angst.
In Tutatiembas Dorf ist außer der Markierung noch nichts von den Bauarbeiten zu sehen. Immerhin, für das markierte Land habe er im Jahr 2020 umgerechnet ein paar hundert Euro Entschädigung erhalten. Von dem Geld habe er seinem ältesten Sohn woanders ein Stück Land gekauft. Dieser lebt jetzt mit den Enkeln weit weg. Das Pipeline-Projekt habe seine Familie und seine Gemeinde auseinandergerissen, sagt er, und zeigt auf ein verlassenes Haus nebenan. An dessen Holztür prangt ein Kreuz, mit roter Farbe gesprüht.
Sehen Sie diese Markierung hier? Das ist das Zeichen, dass dieses Haus abgerissen werden muss. Sie haben uns erklärt, dass Sie rechts und links von der Röhre 30 Meter Sicherheitsabstand benötigen. Auf dieser Fläche darf niemand leben. Diese Leute mussten wegziehen. Nur die Gräber der toten Angehörigen sind noch da.
Tutatiembas ehemalige Nachbarn leben nun 70 Kilometer entfernt, in einer künstlichen Reihenhaussiedlung inmitten einer kargen Landschaft. Rund 50 identische Häuser mit jeweils drei Zimmern stehen Tür an Tür. Etwa 1000 Menschen wurden hierher umgesiedelt, zumeist Großfamilien mit bis zu 7 Kindern. Anstatt auf ihrem weitläufigen Farmland leben sie nun dicht gedrängt nebeneinander. Die Außentoiletten befinden sich direkt neben den Außenküchen. Fliegen summen umher. Unzählige Jungen und Mädchen spielen im Unrat. Es wächst kein einziger Baum und kaum ein Grashalm. Eines der Häuser hat Innocentum Webase als Büro für seine Organisation eingerichtet. Der 30-Jährige stammt aus dem Dorf Nyahira, unweit von Bauer Tutatiembas Acker, wo jetzt die Raffinerie gebaut wird. Er sitzt im blauen Poloshirt. Mit dem Logo seines betroffenen Verbandes Oraruk, Verband der Anwohner der Ölraffinerie, auf der Brust am Schreibtisch.
In 2012, the government of Uganda decided to come and take.
Es war im Jahr 2012, als wir enteignet wurden. Damals kamen die ersten Regierungsvertreter in unser Dorf und haben das Land vermessen. Insgesamt waren 13 Dörfer vom Bau dieses Industrieparks betroffen, also mehr als 7000 Menschen. Wir hatten zwei Optionen. Entweder Entschädigungszahlungen oder ein Stück Land woanders. Die meisten entschieden sich für das Geld. So kam es, dass die Bauern ausbezahlt wurden für ihr Land, ihr Haus, ihre Ernte, ihre Ziegen und Hühner und dann morgens in die Stadt fuhren, um das Geld vom Konto abzuheben. Einige bekamen vielleicht umgerechnet 1000 Euro. So viel hat kein Bauer je in der Hand gehabt. Es gab Beispiele, bei welchen ein Bauer eine Bar eröffnet hat und innerhalb weniger Wochen sein ganzes Geld vertrunken hat. In einigen Fällen wachte die Familie eines Morgens auf und das ganze Geld war weg.
Er selbst habe sich damals als 22-jähriger Student zunächst auch für Bargeld entschieden, erzählt er. Er hatte ein Stück Land von seinem Vater vererbt bekommen und darauf ein Haus gebaut. Doch die von den Behörden berechnete Entschädigungssumme war viel zu gering.
Ich hatte das kleine Häuschen gerade erst fertig gebaut und über 1,2 Millionen ugandische Schilling dafür ausgegeben, also umgerechnet rund 300 Euro. Doch sie wollten mir dafür nur 280.000 Schilling Entschädigung zahlen. Das entsprach nicht einmal dem Betrag, den ich für das Wellblechdach ausgegeben hatte. Da habe ich dann meine Entscheidung geändert und gesagt, wisst ihr was? Ich ziehe hin, wo auch immer ihr wollt, aber ich will ein Stück Land und kein Bargeld.
So that's how I changed it from the cash compensation to relocation.
So kam es, dass er sich letztlich 2018 in dieser Siedlung wiederfand. Weit entfernt vom Rest seiner Familie, die woanders hinzog als er. Die Äcker, die er und seine Nachbarn von der Regierung zugewiesen bekommen haben, liegen zum Teil kilometerweit weg von ihren neuen Häusern.
Now when we came here, so we said this.
Als wir hier ankamen, waren die Häuser noch nicht fertig. Selbst der Brunnen war noch im Bau. Wir mussten zu Beginn kilometerweit gehen, um Wasser zu holen. Eine Reihenhaussiedlung wie diese ist geeignet für Leute, die morgens in ihr Büro fahren und abends nach Hause kommen. Aber doch nicht für Bauern mit 7 oder 8 Kindern, Großeltern und so weiter, die den ganzen Tag hier leben und ihren Acker umgraben. Zu Beginn gab es nicht einmal eine Schule. Ich bin zum Bezirksvorsitzenden gegangen und habe gedroht, dass wir die Kinder selbst unterrichten, wenn sie nicht bald eine Schule hier aufmachen.
Um die Interessen der Menschen besser vertreten zu können, gründete Tumwebase 2014 einen Betroffenenverband. Letztlich ist er in Uganda vor Gericht gezogen. Auch gegen die französische Ölfirma Total hat er in Frankreich zusammen mit weiteren NGOs Klage eingereicht. Wegen Missachtung der Menschenrechte beim Entschädigungsverfahren. Diese wurde vom Gericht in Paris im Februar jedoch wegen technischer Fehler abgelehnt. Doch Tumwebase will nicht so schnell aufgeben, sagt er und berichtet vom Besuch von Betroffenen aus Nigeria, die dort unter der Verseuchung des berüchtigten Niger-Deltas leiden, wo der Ölmulti Shell seit langem Öl fördert, sagt er.
Die Betroffenen aus Nigeria berichteten uns von der Umweltverschmutzung in ihren Dörfern, von Krankheiten und wie das Öl ihre Lebensgrundlage zerstört hat. Da wurde mir bewusst, dass wir ja erst am Anfang einer langen Reihe von Problemen stehen, die in Zukunft noch auf uns zukommen werden. Ich habe gelernt, dass wir nicht alleine sind mit diesen Problemen, die die Ölförderung mit sich bringen.
Als John Hillary den Startknopf an seinem Computer drückt und der Vorspann des Films anläuft, wirkt er enttäuscht. Über 50 Aktivisten hat er zur Vorführung in das Jugendzentrum in Kampala eingeladen. Doch nicht einmal eine Handvoll Leute sind erschienen. Der 28-jährige Hillary ist der ugandische Vorsitzende der Laudato Si-Bewegung, einer katholischen internationalen Umweltorganisation, die sich weltweit für Klimagerechtigkeit einsetzt. Viele Aktivisten in der Hauptstadt engagieren sich für die betroffenen Menschen in der Ölregion. Sie versuchen, das Thema weltweit in die Schlagzeilen zu bringen, Netzwerke in Uganda zu bilden. Hillary hat auch zu Tumbe Base in der Siedlung engen Kontakt. Er will die Menschen zusammenbringen. Auch über so etwas wie diese Filmvorführung von The Letter übersetzt der Brief. Ein Dokumentarfilm, in dem Papst Franziskus alle Menschen der Erde dazu aufruft, die Umwelt zu schützen und der Aktivisten auf unterschiedlichen Kontinenten begleitet.
The most affected people are the ones who are doing the most to actually reverse the crisis. That's partly what the film entails.
Die am stärksten betroffenen Menschen sind diejenigen, die am meisten tun, um die Klimakrise tatsächlich aufzuhalten. Das ist teilweise das, was der Film beinhaltet und warum wir ihn zeigen. Wir hoffen, dass der Film die Zuschauer aufrüttelt und wir uns danach austauschen, was in unserem Leben jeweils passiert.
Als die ersten Ölvorkommen im Westen Ugandas vor 17 Jahren entdeckt wurden, war die Welt noch eine andere. Damals war die Kehrtwende hin zu alternativen Energiequellen noch nicht in Sicht. Es gab noch keine Fridays for Future-Bewegung. Damals gab es in Uganda nicht einmal ausreichend Internet, womit sich Klimaaktivisten online vernetzen konnten. Doch mittlerweile ist in Uganda eine kleine, aber immer lautere Klimabewegung herangewachsen. Die Aktivistin Vanessa Nakate, die 2019 freitags noch alleine mit einem Schild auf der Straße stand, ist zu einer der engsten Mitstreiterinnen Greta Thunbergs in der Fridays for Future-Bewegung geworden und international berühmt. Dass nun weltweit junge Aktivisten gegen die ugandischen Pipeline-Pläne mobil machen, wird von Musevenis Regime als Kampfansage betrachtet. Während der Film läuft, füllt sich der Saal allmählich. Viele der hier Anwesenden sind noch im Herbst vergangenen Jahres auf die Straße gegangen. Doch in Anbetracht der Polizeigewalt traut sich mittlerweile niemand mehr, Proteste abzuhalten. Eine Resolution des EU-Parlaments hat im September 2022 auf die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den Ölprojekten hingewiesen, auch auf den brutalen Umgang mit Kritikern. Nachdem der Film zu Ende ist, diskutieren die Aktivisten. Sie suchen nach neuen Ideen, wie sie auf die Probleme im Zusammenhang mit der Pipeline aufmerksam machen können. Auch die Graffiti-Aktion im Museum wurde hier ausgeheckt.
Von anderen Aktionen werden wir also vielleicht in Zukunft noch hören. Der Bau der Pipeline allerdings, der wird in der Zwischenzeit allerdings wohl bis auf Weiteres fortgesetzt, was Diana Nabiruma vom African Institute for Energy Governance, AFIEGO, mehr als beunruhigt. Im Gespräch hat sie mir gesagt, dass sie auch von dem gern vorgebrachten Argument wenig hält, dass solche Investitionen ja mitunter auch Jobs und Infrastruktur mit sich bringen.
Well, when the angle of let's develop the ECOP so that Ugandans and Tanzanians.
Wenn dieses Entwicklungsargument kommt, dann frage ich immer gerne, welche afrikanischen Ölförderländer haben sich denn durch die Ölförderung in ihrer Region entwickelt? Schauen wir uns Nigeria oder die Ölfördergemeinden im Niger-Delta an. Die Möglichkeiten der Gemeinden hier, weiterhin traditionellen Wirtschaftstätigkeiten wie Landwirtschaft oder Fischerei auszuüben, die sind wegen der Ölförderung stark eingeschränkt. Wenn wir uns Angola ansehen, ein weiteres ölproduzierendes Land in Afrika, oder die Demokratische Republik Kongo, haben sich die Gemeinden hier entwickelt? Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen überall, dass traditionelle wirtschaftliche Aktivitäten eingeschränkt wurden. Uganda ist ein landwirtschaftlich geprägtes Land. Fast 70% der Menschen sind im Agrarsektor beschäftigt. Wenn Sie nun ein Projekt haben, das den Menschen Land, zum Teil ihr gesamtes Land, wegnimmt, dann können sich die Menschen nicht mehr selbst ernähren. Wenn man Öl aus einem Nationalpark in einem der größten, ältesten und meistbesuchten Nationalparks Ugandas fördert, dann beeinträchtigt das die Einkommen von Menschen im Reisesektor. Nicht zu sprechen von der Bedrohung der biologischen Vielfalt. Meiner Meinung nach kann nichts, was die Klimakrise verschlimmert, zur Entwicklung der Menschen beitragen. Stattdessen wird es einen Rückschritt geben für die Mehrheit der Menschen in Uganda und Tansania.
Ihre Klage gegen das Unternehmen Total und den Pipeline-Ausbau im Frühjahr, die ist ja nun im März gescheitert. Welche weiteren legalen Schritte können Sie denn jetzt noch gehen?
So at the moment I cannot comment on what the further legal steps.
Dazu kann ich im Moment nicht sagen, aber es gibt im Moment eine Reihe von Gerichtsverfahren, die noch anhängig sind. Eines von ihnen befasst sich mit dem Gerichtsverfahren gegen die Pipeline vor dem Ostafrikanischen Gerichtshof. Das ist ein Gerichtshof, vor dem jeder Bürger der ostafrikanischen Länder klagen kann. Hier haben Afyego und andere Initiativen 2020 eine Klage eingereicht, in der sie sowohl eine einstweilige als auch eine dauerhafte Verfügung gegen das Pipeline-Projekt gefordert haben. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, aber wir sind zuversichtlich, weil wir starke Argumente haben, dass diese Pipeline gefährlich ist für Mensch, Natur und Klima. Stattdessen sollte Ostafrika von den größten Kohlendioxidemittenten dieser Welt unterstützt werden, in grüne Energien zu investieren.
AktivistInnen, die sich gegen die Pipeline engagieren, die scheinen ja in Uganda im Moment zunehmend unter Druck zu geraten, während der Präsident des Landes den Ausbau ohne Rücksicht auf Verluste weiter forciert. Wie geht es Ihnen denn im Land?
Yes, so I say that the risks of the people who campaign against the project are immense.
Die Risiken der Menschen, die gegen das Projekt protestieren, sind sehr groß. Da gibt es Propaganda gegen sie. Organisationen oder Einzelpersonen werden als entwicklungsfeindlich oder wirtschaftsfeindlich eingestuft. Es gab Verhaftungen oder auch Schließungen ihrer Büros. Beispielsweise wurden im Oktober 2021 etwa 9-mal Mitarbeiter von Afyego verhaftet. Das ist also fast eine Festnahme pro Monat. Und das liegt daran, dass wir uns für den Umweltschutz einsetzen und sicherstellen wollen, dass soziale Absicherungen für die Menschen gewährleistet werden. Wenn sie sich gegen das Pipeline-Projekt aussprechen, werden sie zu einer Bedrohung.
Welche Form von internationalem Druck würde denn helfen? Präsident Museveni, der hat ja irgendwie schon einen Punkt, wenn er Europa beispielsweise als verlogen darstellt, weil es einerseits Investitionen in grüne Energie fordert, aber andererseits auch versucht, die fossilen Energieträger aus Russland dann schnell durch Gas und Öl aus afrikanischen Ländern zu ersetzen.
Yes, so that's a very good question actually. And for me the answer is pretty obvious. The traditional polluters from the global north.
Das ist eine sehr gute Frage und es ist für mich über die Jahre ziemlich offensichtlich geworden, dass die traditionellen Emittenten aus dem globalen Norden schnell Klimaschutzmaßnahmen ergreifen müssen und dafür sorgen müssen, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe so schnell wie möglich gestoppt wird und durch saubere Energien ersetzt wird. Die traditionellen Umweltverschmutzer müssen die Länder im globalen Süden dabei unterstützen, in grüne und nachhaltige Industrien zu investieren und nicht in fossile Brennstoffe. Die Finanzmittel, die derzeit in diesen Sektor investiert werden, sollten in die Finanzierung sauberer Energie fließen.
In clean energy and other sustainable industries.
Sagt Diana Nabiruma vom African Institute for Energy Governance, kurz Afyego. Und das war's mit der Weltzeit für heute. Morgen beschäftigt uns hier dann der Streit um Affirmative Action in den USA. Der Supreme Court wird hier demnächst entscheiden, ob es Universitäten des Landes weiterhin erlaubt sein wird, den ethnischen Hintergrund von BewerberInnen beim Auswahlverfahren zu berücksichtigen. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Tschüss und machen Sie's gut.